30. April. Vancouver Island, Kanada. Die Nacht erstrahlte in düsterem Grün. Weder war es kalt noch warm, vielmehr herrschte eine Art wohliger Temperaturlosigkeit. Das Atmen schien zu den Akten verfehlter Entwicklungen gelegt und durch eine übergreifende Funktion ersetzt worden zu sein, die es gestattete, sich frei in den Elementen zu bewegen. Nachdem Anahuac nun schon eine ganze Weile durch das tief dunkelgrüne Universum gefallen war, befiel ihn eine regelrechte Euphorie, und er reckte die Arme wie ein Ikarus, der sich dem Abgrund zum Himmel erkoren hat, berauschte sich am Gefühl der Schwerelosigkeit und sank tiefer und tiefer. Am Grund schimmerte ihm etwas entgegen, eine weite, eisige Landschaft, und der dunkle grüne Ozean verwandelte sich in einen nächtlichen Himmel. Er stand am Rande eines Eisfeldes und blickte hinaus auf schwarzes, still daliegendes Wasser, über sich eine Fülle von Sternen. Frieden erfasste ihn. Wie wunderbar war es, einfach hier zu stehen. Der Eisrand würde sich vom Festland ablösen und als Scholle durch die nördlichen Meere treiben, immer höher hinauf, mit ihm als Passagier, dorthin, wo keine erdrückende Fragenlast mehr auf ihn wartete, sondern ein Zuhause, sein Zuhause. Er würde zu Hause sein. Sehnsucht legte sich auf Anahuacs Brust und trieb ihm Tränen in die Augen, funkelnde, grelle Tränen, die ihn blendeten, so dass er versuchte, sie abzuschütteln. Und tatsächlich spritzten sie in die schwarze See und begannen sie zu erleuchten. Etwas stieg aus der Tiefe zu ihm empor. Das Wasser formte sich zu einer Gestalt, die in einiger Entfernung auf ihn zu warten schien, dort, wo er nicht hingehen konnte. Starr und kristallen stand sie da, das Licht der Sterne gefangen in ihrer Oberfläche. »Ich hab sie gefunden«, sagte die Gestalt. Sie hatte kein Gesicht und keinen Mund, doch ihre Stimme kam Anahuac bekannt vor. Er trat näher heran, aber da war der Eisrand, und im schwarzen Wasser schwamm etwas Großes, Furchteinflößendes. »Du hast was gefunden?« fragte er. Seine eigene Stimme versetzte ihm einen Schrecken. Die Worte kamen zäh über seine Lippen. Sie quälten sich hervor wie grobschlächtige Tiere. Im Gegensatz zu dem, was die Gestalt gesagt oder vielleicht nur gedacht hatte, verwundeten sie die perfekte Stille über der Landschaft aus Eis. Und plötzlich griff schneidende Kälte nach Anahuac. Sein Blick suchte das Ding im Wasser, aber es war verschwunden. »Na was schon«, sagte jemand neben ihm. Er wandte den Kopf und erblickte die zierliche Gestalt Samantha Crows, der SETI-Forscherin. »Du bist ziemlich ungeübt im Reden«, sagte sie. »Alles andere kannst du besser. Offen gestanden, es klingt schrecklich.«
»Tut mir leid«, stammelte Anahuac.
»So?
Naja, vielleicht solltest du anfangen zu üben. Ich habe meine Außerirdischen gefunden, weißt du noch? Wir haben endlich Kontakt aufnehmen können. Ist das nicht großartig?«
Anahuac erzitterte. Er fand es keineswegs großartig. Vielmehr verspürte er klamme Angst vor Crows Außerirdischen, ohne zu wissen, warum.
»Und wer sind sie? Was sind sie?«
Die SETI-Forscherin deutete hinaus auf das schwarze Wasser jenseits des Eisrandes.
»Sie sind dort draußen«, sagte sie. »Ich denke, sie würden sich freuen, dich kennenzulernen. Sie lieben es nämlich, Kontakt aufzunehmen, aber dafür müsstest du dich zu ihnen hinbemühen.«
»Ich kann nicht«, sagte Anahuac.
»Du kannst nicht?«
Crow schüttelte verständnislos den Kopf.
»Warum kannst du nicht?«
Anahuac starrte auf die dunklen, gewaltigen Rücken, die das Wasser durchpflügten. Es waren Dutzende, Hunderte. Ihm war klar, dass sie nur seinetwegen dort waren, und er wusste plötzlich, dass sie sich von seiner Angst näherten. Sie fraßen Angst.
»Ich kann einfach nicht. Du musst doch nur losgehen, Feigling«, spottete Crow. »Das ist doch nun wirklich das Einfachste von der Welt. Du hast es viel einfacher als wir. Wir mussten den ganzen verdammten Weltraum abhorchen.«
Anahuac zitterte noch stärker. Er trat bis dicht an den Rand und schaute hinaus. Am Horizont, wo die schwarze See den sternübersäten Himmel in sich aufnahm, erstrahlte ein fernes Leuchten.
»Geh einfach«, sagte Crow. »Ich bin geflogen«,
dachte Anahuac, durch einen dunkelgrünen Ozean, der voller Leben war, und ich hatte nicht die geringste Angst. Was soll passieren? Das Wasser wird wie fester Boden sein. Ich werde in dieses Licht gelangen, getragen von meinem Willen. Sam hat recht. Es ist ganz einfach. Es gibt nichts, wovor man sich fürchten müsste. Vor seinen Augen tauchte eines der Riesentiere ab, und eine kolossale, zweizipfelige Fluke reckte sich den Sternen entgegen. Nichts, wovor ich mich fürchten müsste. Aber er hatte zu lange gezögert, und der Anblick der Fluke hatte ihn verunsichert. Weder trug ihn sein Wille, noch die Macht des Traumes, Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Als er endlich einen Schritt nach vorne machte, versank er augenblicklich in der Eiseskälte der See. Sie schlug über seinem Kopf zusammen, und alles war nur noch schwarz. Er wollte schreien und schluckte Wasser, es drang schmerzhaft in seine Lungen. Unerbittlich zog es ihn nach unten, wie sehr er auch um sich schlug. Sein Herz pochte wie wild, in seinen Schläfen pochte es, ein Dröhnen wie von Hammerschlägen. Anahuac fuhr hoch und knallte mit dem Kopf gegen die Bohlen. »Ah, verdammt!« stöhnte er. Wieder das Pochen. Keine Spur von Dröhnen. Eher ein gemäßigtes Pochen, Fingerknöchel auf Holz. Er rollte sich auf die Seite und sah Alicia Delaware, die leicht gebückt in seine Koje spähte. »Entschuldige«, sagte sie, »ich wusste nicht, dass du gleich hochgehst wie eine Rakete.« Anahuac starrte sie an. »Delaware? Ach ja.« Langsam setzte sich die Erinnerung daran zusammen, wo er war. Er hielt sich den Schädel, gab ein gepeinigtes Grunzen von sich und ließ sich zurückfallen. »Wie viel Uhr ist es?«
»Halb zehn.«
Oh, »Mist, du siehst furchtbar aus. Hast du schlecht geträumt?«
»Irgendeinen Käse.«
»Ich kann Kaffee machen.«
»Kaffee? Ja, gute Idee.«
Seine Finger betasteten die Stelle, an der er sich den Schädel gerammt hatte, und zuckten zurück. Das würde eine ansehnliche Beule geben.
»Wo ist der blöde Wecker? Ich weiß genau, dass ich ihn gestellt habe. Auf sieben.
Du hast ihn überhört. Kein Wunder nach allem, was passiert ist.